Neue Woche, neues Glück, Max.
Ach. Es wird spannend.
Es ist immer spannend bei uns.
Stimmt, das sage ich jedes Mal. Ne? Ich muss mir mal einen neuen Spruch überlegen. Es wird langweilig.
Mir nicht aufgefallen. Es ist langweilig, dass du immer sagst, es ist spannend. Wenn genau. Du es halt immer spannend findest. Ich meine, ist doch toll.
Ja, das ist das Schöne an meinem Beruf.
Ja.
Und an deinem.
Ja, auch an meinem. Aber manchmal wünscht man sich ein bisschen mehr Langeweile. Obwohl, das stimmt so nicht. Man wünscht sich mehr Vorhersagbarkeit, man wünscht sich nicht mehr Langeweile, ne?
Weiß ich nicht, ich finde ja, das Nicht-Vorhersagbare ist ja eigentlich auch das, was es wirklich so abwechslungsreich macht, dass du, man hat ja vielleicht so ein paar Bilder im Kopf, ich hatte das auch, hatte auch ein paar Ergebnisse anders gesehen. Bei den Stichwahlen. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass beispielsweise Dortmund fällt.
Okay, ja, haben wir viele gedacht, ne?
Ja.
Ja. Und? Was noch? Ja,
wo war ich noch unsicher? Nö. Achso, genau, doch. Ich hätte nicht gedacht, dass. Also, ich hatte mir schon gedacht, dass der Felix Heinrichs in Mönchengladbach ein gutes Ergebnis hinlegt, aber dass der 3/4 der Stimmen bekommt, das ist schon auch irre.
Ja, das war heftig. Okay, ja. Reden wir gleich drüber, gell?
Machen wir.
Alright.
Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
Herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast. Heute mal wieder mit Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich um Podcast bei der Rheinischen Post und mit Landtagschefkorrespondent
Max Plück. Hallo.
Hallo. Ist das ein guter Service, wie ich immer nur so ein Loch lasse, wo du nur deinen Namen sagen musst, ne?
Ich finde das total gut. Das ist, dann kann ich mir so ein bisschen meine Worte noch für die restlichen 30, 15, was auch immer Minuten aufsparen.
60. Ja, mal gucken, wie lange wir jetzt über die Ergebnisse dieser Stichwahlen reden. Denn gestern war ja schon wieder Wahlsonntag und schon wieder hat Armin Laschet gesagt, was er von den Ergebnissen hält. Und es gibt also einiges zu besprechen. Nicht nur kommunalpolitisch hat sich einiges gedreht, sondern natürlich bedeutet das auch immer was für die Landespolitik, insbesondere was, wenn man jetzt auf Personalien schaut. Und das machen wir jetzt mal zusammen. Also, du hast schon gesagt, es gab ein paar Ergebnisse, die haben dich eher überrascht. Und ich glaube, da ging es nicht nur dir so, denn man muss ja sagen, so eine Stichwahl ist dann doch ein Stückchen eine Blackbox. Man kann zwar Vermutungen anstellen, aber natürlich ist es bei so einer Wahl zwischen zwei Kandidaten dann doch irgendwie, ja, gewissermaßen eine 50-50-Chance, wer das Rennen macht. Also, auch wenn es an vielen Stellen sicherlich Vorhersagen gab, die dann auch zugetroffen haben, hat man ja auch schon in Stichwahlen erlebt, auch in vielen großen Städten in der Vergangenheit, ja, dass es da eine Überraschung gab. Womit wollen wir anfangen? Wollen wir erstmal kurz auf die Landeshauptstadt schauen?
Wie schauen wir als erstes auf die Landeshauptstadt? Das ist ja auch für Armin Laschet, der dort gestern Abend ja auch zusammen mit Stefan Keller aufgetreten ist, wahrscheinlich das sonnigste Ergebnis. Das war ja schön symbolisch aufgeladen worden vorher, dass man gesagt hat, es gehe jetzt darum, die Landeshauptstadt zurückzugewinnen für die CDU. Und das haben sie tatsächlich geschafft. Also da hat Stefan Keller sehr deutlich gewonnen und Thomas Geisel hat da sehr zerknirscht dann auch schon zu einem frühen Zeitpunkt am Abend seine Niederlage einräumen müssen. Und die Düsseldorfer sind wieder CDU regiert nach einem Intermezzo mit Thomas Geisel und der SPD.
So sieht's aus. Ja, ich fand die Formulierung auch lustig, dass es jetzt gut sei, dass mit Düsseldorf wieder die Landeshauptstadt eines Flächenlandes CDU regiert sei, was ja vorher nicht so war. Das sind dann immer so Formulierungen, finde ich. Da schafft man sich so eigene Kategorien, die irgendwie auf einmal wichtig sind. Spielt das denn, mal abgesehen jetzt von der Symbolik, irgendeine Rolle, wer Oberbürgermeister in Düsseldorf ist, für jetzt zum Beispiel, was im Landtag passiert?
Naja, ganz ehrlich gefragt. Ja, es ist schon so, dass das natürlich das eine große Rolle spielt, wenn eine Metropole wie Düsseldorf einen Politikwechsel hat und da ja auch symbolträchtige Entscheidungen von zu erwarten sind. Also Stefan Keller hat ja beispielsweise angekündigt, dass er die Umweltspuren wieder zurückdrehen will und dort alternative Möglichkeiten schafft. Und da schaut natürlich nicht nur der Düsseldorfer hin, sondern da schaut dann wirklich auch das ganze Land hin, was dort passiert. Es ist jetzt trotzdem muss man immer sagen, natürlich ist es eine Kommunalwahl, es geht um Themen und Personen, die vor Ort gewählt werden. Aber am Ende würde ich sagen, wenn eine Großstadt und dann noch die Landeshauptstadt einen derartigen Politikwechsel hinbekommt, dann hat das auf jeden Fall auch weitere Folgen für die Landespolitik.
So ganz generell, wenn Armin Laschet, wie beispielsweise gestern im Areal Böhler in Düsseldorf geschehen, sich so auf die Brust trommelt und sagt, das war doch ein guter Wahlabend für uns, wir haben Oberhausen, wir haben Münster, wir haben Düsseldorf, wie viel ist da dann schlicht stolz auf seine Partei und wie weit geht's auch um Kalkül, nochmal zu zeigen, ich hab's auch drauf. Also ist das ein Votum für die Laschet-CDU?
Naja, die Laschet-CDU, muss man ja tatsächlich sagen, ist auch die NRW-CDU. Also er ist der Parteivorsitzende der CDU in NRW und insofern hat er natürlich einen Anteil daran, wenn solche Wahlsiege eingefahren werden. Er muss sich aber zugleich natürlich auch die Wahlniederlagen dann anheften. Das macht man natürlich in so einem Moment nicht unbedingt so gerne, aber da werden wir ja gleich auch noch dazu kommen. Also es ist richtig, Oberhausen ist natürlich auch so ein Ding gewesen. Das ist 2015 das erste Mal wirklich von der CDU gewonnen worden. Und man musste da jetzt ja doch schon so ein bisschen Sorge haben, ob Herr Schranz das wieder schafft, weil er ja zumindest jetzt in die Stichwahl gekommen ist. Und beim letzten Mal hat er es wirklich gleich auf Anhieb geschafft. Aber ich habe mich ein bisschen so mit dem Wahlkampf dort auseinandergesetzt und habe festgestellt, dass dort, also dass er da nicht gefährdet war, weil halt eben der Herausforderer Thorsten Berg auch so ein bisschen blass war. Und oder zu zahm, so müsste man es sagen. Also insofern, Oberhausen, das tut der SPD weh und insofern kann da Armin Laschet mit stolz geschwellter Brust durch die Gegend laufen. Und Münster war auch so ein Ding. Also Münster, klassische Unistadt, viele junge Leute, viele grüne Themen, fahrradfreundliche Stadt und so weiter. Und ein grünen Kandidat, der sich mal auf die Fahnen geschrieben hat, in 5 Jahren die Autos aus der Innenstadt komplett zu verbannen. Da muss man dann natürlich sagen, dass das halt eben nicht gefruchtet hat und dass sowohl Herr Keller offensichtlich als auch eben Herr Lewe in Münster es geschafft haben, beide von der CDU, gegen diese Mobilitätsthemen sich durchzusetzen.
Wobei es in Münster echt knapp war, ne? Ich glaube 52 zu 48.
Es war knapp. Aber es ist tatsächlich, Münster ist auch so ein Ding, was mich überrascht hat. Ich hätte gedacht, dass Herr Todeschino, dass der das am Ende nach Hause fährt, weil der dann auch ein interessanter Charakter ist und so ganz sicher konnte sich Herr Lewe, der natürlich da wirklich auch schon seit Jahr und Tag, ich glaube seit 2009 ist er in Amt und Würden, dort regiert, konnte er sich nicht sein. Und das war auch wirklich so eine Wahl, wo alle mit Spannung hingeschaut haben. Mhm. Nur am Ende ist es dann tatsächlich so, wenn ich derart radikale Ansätze verfolge, da muss ich sie sehr, sehr gut erklären können. Und das ist offensichtlich dann Herrn Todeschino am Ende nicht gelungen. Und so hat er dann damit jetzt leben müssen, dass es nicht geworden ist und Herr Lewe nochmal weitere Jahre dort im Münsteraner Rathaus sitzt. Also das sind auf jeden Fall die Dinge, die sich Laschet ans Revers heften kann, mit denen er losgehen kann. Und es gibt dann ja noch so ein paar Städte, die zumindest mit CDU-Beteiligung gewonnen wurden. Also Köln, Frau Reker ist ja nicht nur auf dem grünen Ticket, sondern auch auf dem CDU-Ticket unterwegs. Und in Wuppertal, Uwe Schneidewind ist auch gewählt worden. Der hat zwar ein grünen Parteibuch, aber ist auch unterstützt worden von der CDU. Also insofern gibt es da schon so ein paar Dinge, die man wirklich positiv herauskehren kann. Aber der ganz große Coup ist ihnen nicht geglückt. Sie wollten ja der SPD in ihrer Herzkammer die Rathäuser streitig machen und das ist tatsächlich nicht geglückt.
Ja, du hast Dortmund angesprochen. Da bleibt ein SPD-Mann Oberbürgermeister und der ehemalige Bürgermeister von Altena im Sauerland, den man vielleicht noch kennt vom Namen her, Andreas Holstein, weil er einem Attentat zum Opfer gefallen ist und schwer am Hals verletzt wurde durch einen Messerstecher. Der hat es eben nicht geschafft, dann doch genug Stimmen zu bekommen. Es ist natürlich für mich so ein bisschen die Frage, ob das große Duell jetzt immer noch SPD und CDU ist oder sich vielleicht langsam ein bisschen der Wind dreht und die großen Duelle sind eigentlich CDU und Grüne, wenn sie nicht gerade sowieso zusammenarbeiten. Denn auch das zeigt sich ja an vielen Stellen. Also Düsseldorf zum Beispiel hat ja eine ganz starke grüne Ratsfraktion bekommen und jetzt ist die Frage, wird es im Rathaus ein schwarz-grünes Bündnis vielleicht geben nach einer Ampelkooperation? Und auch du hast es angesprochen, in anderen Städten gab es oftmals zum Beispiel in Wuppertal Teil eine Zusammenarbeit zwischen Grünen und CDU. So ganz selbstverständlich, als wäre das schon immer so gewesen, kommt einem vor.
Ja, Also man hat wirklich den Eindruck, dass das Grüne und Christdemokraten hier wirklich sehr stark zusammenrücken. Andersherum muss man aber auch immer im Hinterkopf behalten, sie haben sich natürlich auch gegenseitig behakt im Wahlkampf. Schauen wir Richtung Bonn, wo Frau Dörner dort zur grünen Oberbürgermeisterin gewählt worden ist. Da ist sie natürlich gegen Ashok Sridharan angetreten von der CDU, der auch natürlich ein CDU-Promi ist, ne, weil er als Mann mit Migrationshintergrund es geschafft hat, Bonn für sich zu gewinnen, und jetzt halt eben war es wirklich auch nur ein kurzes Intermezzo, muss man ja sagen. Und so eine Stadt, die Bundesstadt Bonn zu gewinnen, für die Grünen ist natürlich was Tolles. Also die Grünen können nach diesem Abend, nachdem sie ja schon beim letzten Mal mit 20% da rausgegangen sind landesweit, können sie noch mal mehr mit stolz geschwellter Brust durch die Gegend laufen. Mehr, glaube ich, sogar noch als Armin Laschet. Weil das sind wirklich, also das ist jetzt eine Zeitenwende. Das kann man nicht anders sagen. Die waren gestern auch, die waren also völlig euphorisiert. So häufig, wie ich gestern das Wort historisch gehört habe, aus dem Mund von Felix Banaschak und Mono Neubauer, den beiden Parteivorsitzenden, aber auch Monika Dücker hat es mir gesagt. Die ist Fraktionschefin im Düsseldorfer Landtag. Also die sind da wirklich jetzt euphorisiert. Zu Recht, muss man sagen. Neben Bonn haben sie ja auch Aachen gewonnen.
Und in Düsseldorf haben sie sogar eine Wahlparty im Rathaus gemacht, obwohl sie gar nicht mehr zur Wahl standen.
Ja, das ist ja ihr gutes Recht. Ich meine, wenn man also an die AHA-Regeln denkt, dann und die das alles einhält, dann ist das doch auch durchaus in Ordnung. Ja, du hast recht. Also die SPD-CDU-Rivalität die ist jetzt nicht mehr die einzige, die man auf dem Schirm haben muss. Man muss aber auch aufpassen. Natürlich sind die Grünen, wenn man sich die landesweiten Ergebnisse anguckt, dann sind sie immer noch auf Platz 3, also hinter der SPD. Und die SPD hat gestern, muss man ehrlicherweise sagen, ein bisschen Boden gut gemacht. Also nicht so, dass man jetzt sagen kann, sie haben die große Trendwende hingelegt, aber sie haben auch ein paar Leuchtturmprojekte geschafft. Wir haben es angesprochen, der Kandidat in Mönchengladbach, Felix Heinrichs, hat, also das ist da von einem Achtungserfolg zu reden oder nein, da muss man sagen, der hat sensationell diese Stadt gewonnen. Der ist 31 Jahre alt, also noch ein junger Kerl, und hat mit 74%, 3/4 aller Stimmen mal eben kurz auf sich vereinigt. Der ist für die Mönchengladbacher, die kennen ihn, der ist im Politgeschäft quasi ein alter Hase, also die würden den nie als jungen Kerl bezeichnen, weil der da wirklich auch schon seit Jahr und Tag vor Ort Politik macht. Aber das ist schon wirklich auch was sich die SPD heute, was sie heute ins Schaufenster stellen werden. Und wie gesagt, eben die Herzkammern. Man muss sagen, du hast gerade Andreas Holstein aus Altena angesprochen. Der hat wirklich auch einen tollen, ordentlichen Wahlkampf dahingelegt. Und ich hätte am Ende gedacht, dass der Frust in dem Lager derer, die halt eben langsam es leid sind, seit Jahrzehnten wirklich von der SPD regiert zu werden, dass der so groß ist, dass sie alle zu ihm rüber wandern. Aber das hat er offensichtlich dann am Ende nicht geschafft. Und deswegen ist Herr Westphal auch weiterhin, oder ist Herr Westphal sozusagen der Neue, so muss man es sagen, nicht weiterhin. Thomas Westphal ist der neue Bürgermeister von Dortmund. Dann muss man sich noch eine weitere Stadt anschauen, die wir in den vergangenen Tagen aus anderen Gründen, nämlich wegen Hochzeitsfestivitäten, sehr stark auf dem Zettel hatten. Das ist die schöne Stadt Hamm, beziehungsweise schöne Stadt, da muss man vielleicht ein Fragezeichen
machen.
Sie hat ein paar schöne Ecken. ich kann das sagen, weil meine Großmutter dort lebt und ich seit Zeit meines Lebens immer hingefahren bin und auch dort Zivildienst gemacht habe. Aber am Ende, jetzt sind wir schon wieder im Nähkästchen. Am Ende ist es schon auch ziemlich bitter dort für die CDU, dass der langjährige, wirklich der dienstälteste Oberbürgermeister von NRW, Thomas Hundstiger-Petermann, es dort nicht geschafft hat, nochmal gewählt zu werden. Er hat einen Wahlkampf geführt, der auch für Kritik gesorgt hat, weil er beispielsweise da so ein bisschen irgendwie eine Art Spaßwahlkampf gemacht hat, Leben wie in Bullabü und so weiter oder Leben wie im Auenland. Das ist offensichtlich bei den Bürgern nicht so gut angekommen, denn diese Stadt hat trotzdem immer noch sehr viele Probleme, Strukturwandel etc. Hatte jetzt dann zuletzt natürlich auch das große Problem mit Corona. Da hätte ich tatsächlich sogar noch gedacht, dass er da noch ein bisschen mehr rausholt, weil man ja immer sagt, Krisenmanagement, Stunde der Exekutive. Und ich würde sagen sogar, dass er das einigermaßen ordentlich entschieden hat, dass er da schnell die Maskenpflicht wieder eingeführt hat in den Schulen, dass er gesagt hat, wir müssen jetzt Partys und Feste ab 25 Personen müssen wir anmelden, ab 50 Personen sind sie genehmigungspflichtig. Also er hat da schnell und beherzt durchgegriffen, aber es hat am Ende nicht gereicht. Und so ist jetzt Marc Hertha mit 63,6% ein SPD-Bürgermeister in der schönen oder nicht ganz so schönen Stadt Hamm.
Ja, und jetzt haben wir nur über Großstädte geredet und gar nicht über Landkreise. Was hat sich denn so bei den Landratswahlen getan?
Ja, da ist es auch ein sehr differenziertes Bild. Also wir haben da auch beispielsweise mit dem Landkreis Rhein-Kreis Neuss, der uns ja immer sehr am Herzen liegt, weil er auch wirklich in der Mitte unseres Verbreitungsgebietes liegt. Da haben wir Beständigkeit erlebt. Hans-Jürgen Petrauschke von der CDU ist dort mit 59,8% wiedergewählt worden. Also im Kreis Kleve hat die CDU es geschafft. Im Kreis Wesel hat die CDU es geschafft. Also da man sieht so ein bisschen, im ländlichen Bereich ist die CDU einfach immer noch die Partei der Wahl bei vielen Menschen. Trotzdem ist auch dort ist den Grünen geglückt, zusätzlich relativ viel dazu zu gewinnen. Also sie haben insgesamt gestern mal einen Strich drunter gemacht. Sie haben 13 Bürgermeister, die sie inzwischen in NRW stellen. Das ist natürlich jetzt immer noch nicht das Gros, aber das ist trotzdem auch ein Paradigmenwechsel, weil man ja früher immer gesagt hat, die Grünen schaffen es, in den Metropolen die Menschen zu gewinnen, aber kriegen auf dem Land keinen Fuß an den Boden. Und da muss man jetzt mittlerweile sagen, nee, das ist nicht mehr so. Auch die ländliche Bevölkerung hat Sorge davor und merkt, was der Klimawandel mit uns macht. Sie merken auch, dass da halt eben der Regen ausbleibt etc. Und da schaffen es die Grünen offensichtlich mittlerweile auch zu punkten und dort dann eben ihre Menschen, ihre Kandidaten dort dann auch zu installieren. Das große Thema, muss man sagen, mit dem die Grünen aber in diesem Wahlkampf gepunktet haben, ist jetzt weniger der Klimawandel direkt, als vor allem das Thema Mobilität. Und auch da muss man sagen, könnte man ja sagen, okay, Umweltspuren, was interessieren das die Leute auf dem Land? Naja, die Menschen, die vom Land in die Städte fahren, um dort zu arbeiten, waren natürlich klar, haben natürlich eine ganz klare Meinung dazu, sind nicht vielleicht unbedingt immer großer Freund davon, aber sie sind natürlich beispielsweise daran interessiert, dass es einen gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr gibt, der sie dort auch rund um die Uhr in die Städte bringt, beziehungsweise dass halt eben auch der ländliche Raum ordentlich erschlossen ist. Und das war so ein Thema, was die Grünen auch ordentlich besetzt haben und mit dem sie dort dann halt eben auch im ländlichen Raum punkten konnten. Aber trotzdem, also das Land, muss man sagen, die ländlichen Räume sind immer noch halt eben auch stark CDU geprägt oder CDU-lastig geprägt, so muss man das sagen.
Ja, das mit dem Klimawandel und dem Verkehr und der Mobilität und den Grünen, also ich habe so ein bisschen, wenn ich so auf das ganze Bild schaue und mir versuche, ein großes Bild zu machen, dann ist so mein Eindruck, bei den meisten Leuten ist das Thema angekommen, aber eben dann doch nicht bei allen. Also wir sind so an der Schwelle zu dem Punkt, wo alle sagen, wir müssen jetzt wirklich sehr konsequent an diese Themen ran, ne? Also Thema zum Beispiel Autos aus Innenstädten verbannen. Das ist ja ein enorm weitreichender Schritt, der unsere Städte wahnsinnig verändern würde und der für ganz viele Menschen einen enormen Wandel in ihrer Lebensführung bedeuten
würde. Aber ich muss doch irgendwo mein SUV hinparken.
Naja, gut, klar. Also ich meine, ich bin die Erste, die sagen würde, das ist eine gute Idee und das ist dringend nötig und wir kommen an der Sache nicht vorbei, auch wenn ich persönlich gerne Auto fahre, auch gelegentlich mal in der Düsseldorfer Innenstadt so. Also ich möchte auch nicht, dass das gar nicht mehr geht, aber ich würde auch sagen, das ist, glaube ich, ein sehr unbequemer Schritt, den wir, glaube ich, machen müssen. Nicht nur die Leute, die SUV fahren, verstopfen ja die Straßen, sondern auch ich mit meinem winzig kleinen Opel Corsa und verbrauche ganz viel Platz auf der Straße, weil der eben in der Gegend rumsteht. Also muss man ja einfach sagen, irgendwann kommen wir wahrscheinlich an den Punkt, wo wir nur schwer dran vorbeikommen, zu sagen, so nur noch unter ganz gewissen besonderen Umständen darf man Auto fahren in der Innenstadt, vielleicht nur noch mit Carsharing oder irgend sowas. Aber da sind wir halt noch nicht, ne? Also es ist noch nicht so weit, dass wir jetzt alle vollen Herzens sagen würden, yo, den Schritt gehen wir.
Genau.
Um mal ein Beispiel zu nennen.
Ja, und ich glaube, das Problem ist einfach auch, du musst vorher Rahmenbedingungen schaffen. Herr Geisel hat das ja, glaube ich, so ein bisschen als so Lenkungswirkung verstanden, nach dem Motto, wir verbannen sie erstmal und die werden schon ihren Weg finden hinein in die Städte. Und das funktioniert natürlich nicht, weil du musst halt eben auch ein ausreichend funktionierendes ÖPNV-Angebot haben. Du musst ausreichend Stellplätze am Stadtrand haben. Du musst dort es organisieren, dass die Leute dann von ihren Park-and-Ride-Parkplätzen ausreichend dann dort in die Innenstädte kommen. Du musst Fahrradboxen an den Hauptbahnhöfen haben. Da ist so viel, was du bedenken musst und was damit reinspielt. Und da hat er natürlich versucht, da ein Dieselfahrverbot abzuwenden. Das ist ja auch für diejenigen, die für Handwerker und für Menschen, die sich erst vor ein paar Jahren auch auf Anraten der Bundesregierung hin ein Dieselfahrzeug gekauft hat, ist das ja aller Ehren wert. Nur am Ende ist das große Problem meines Erachtens, du musst die Voraussetzungen schaffen und dann kannst du es halt eben umsetzen. Und das hat er nicht getan und hat damit viele Leute verschreckt. Und dass sich an der Mobilität etwas ändern muss. Ich glaube, das würden sogar Leute, die sagen, ich gebe Gas, ich will Spaß, dass die sagen würden, klar, wir sehen das selber. Wenn sie Kinder haben und wollen, dass die Sicherheit eben durch den Straßenverkehr kommen, dann werden sie sicherlich die Letzten sein, die sagen, wir müssen unser Radwegesystem so ausbauen, dass es halt eben auch den Menschen erlaubt, ordentlich hier durch die Gegend zu fahren. Und auch an die Fußgänger denken übrigens, das finde ich ist immer so ein Thema, was hinten überfällt. Also da denkt so gut, finde ich, wie niemand dran. Und das fehlt mir auch auf der politischen Agenda so ein bisschen, dass der Fußgänger ist meines Erachtens der am meisten aus dem Blickwinkel verlorene Verkehrsteilnehmer, den wir gerade im Augenblick haben. Aber gut, wir kommen wieder.
Naja, Fußgänger brauchen auch nicht so fürchterlich viel, ne? Das muss man sagen. Nö, ich finde gar nicht, dass wir abkommen, weil ich finde, wenn man sich das anschaut, was wir jetzt gesehen haben heute und wenn man versucht, daraus irgendwie ein Bild der Gesellschaft abzulesen, dann würde ich sagen, die Uhr steht auf Viertel vor grün, aber eben nur auf Viertel vor und nicht auf voll. Und die Frage ist, ob jetzt die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister, die Landrätinnen und Landräte, die jetzt gewählt werden, zeigen, ob das, was sie für das richtige Paradigma halten, funktioniert. Also die eine Seite, die sagt, wir müssen ganz konsequent vorgehen und sagen, so, Schicht im Schacht, Autos raus aus den Innenstädten, egal was es kostet, egal wie unbequem es ist. Und die andere Seite, ich meine, so konsequent sagt das natürlich keiner. Alle sagen natürlich auch, und wir bauen außerdem noch schöne Alternativen aus. Die andere Seite, die sagt, nein, wir machen lieber den Leuten ein Angebot und wir wollen lieber versuchen, die Alternativen auszubauen. Und dann hoffen wir, dass die Leute von alleine auf die gute Idee kommen, dass Fahrrad und ÖPNV doch eine tolle Idee sind und man ja auch noch zu Fuß gehen kann. Ich glaube ja, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ne? Man muss beides machen. Man wird um eine Zeit der unbequemen Lösung nicht umhinkommen. Also es wird Reibungsverluste geben. Und da habe ich manchmal ein bisschen Sorge, dass zum Beispiel Stefan Keller in Düsseldorf ja offensichtlich alle glücklich machen will. Die Autofahrer dürfen weiter Auto fahren, die Fahrradfahrer kriegen ein tolles Radhauptwegenetz und die Fußgänger, naja gut, die dürfen dann in die tolle erweiterte Rheinbahn steigen. Ob das alles so wuppdig geht, das wird sich zeigen. Aber da müssen wir jetzt einfach, glaube ich, in den nächsten Jahren gucken, wohin sich die Reise verschiebt und ob vor allen Dingen die Entwicklung, nämlich zum Beispiel die Klimaentwicklung, die Staus, die Hitze in den Städten und so weiter und so fort und die Dürre auf den Äckern, ob das nicht sozusagen das alles irgendwie, diese ganzen Überlegungen sowieso zunichte macht und uns diese Entwicklung überholt, ohne dass ich jetzt die Panik schüren will.
Helene, ich frage mich gerade, warum du nicht bei der Kommunalwahl als Politikerin angetreten bist. Eigentlich wäre das doch wie für dich geschaffen.
Wieso? Weil ich so schlaue Sachen sage.
Oder? Ja, das ist einfach. Nein, du hast das war ja wie schon eine Parteitagsrede hier. Ich finde das großartig.
Oh nein, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich würde bei keiner Partei so richtig landen, weil ich finde, keiner hat so richtig 100% recht.
Du musst die Partei dann einfach nach und nach deinem Bild formen.
Ja, okay, genau. Gut. Da muss ich ja erstmal hinkommen. Das ist ja gar nicht so einfach als einfache Kommunalwahlkandidatin. Na gut, okay, also wir haben meinen Weg haben wir schon in die Politik geebnet. Das finde ich super. Ich habe jetzt auch schon einen exzellenten Fürsprecher. Du kannst ja dann mein Pressesprecher werden. Dann
läuft das. Mich freuen.
Deinen Connections. Oh, wir werden ein Dreamteam. Okay, und wenn ich dann aufhöre, kannst du dann anfangen. Wir machen so wie in den USA mit den Clintons und so.
Wenn du die Clintons nimmst, dann haben wir aber ein Problem. Dann wird meine Frau mich gleich schlagen.
Ja, okay, mein Mann wahrscheinlich auch. Na gut, okay, also nicht die Clintons. Mir fällt nur kein anderes gutes Beispiel ein.
Irgendwas kriegen wir schon hin.
Ja, bestimmt. Wir sind eine Doppelspitze, so kann man es ja vielleicht auch machen.
Das müssen wir noch was sagen zum Thema, wie dass der Podcast demnächst an einem anderen Tag erscheint?
Das können wir tun, denn wir sind jetzt quasi am Ende mit der Kommunalwahl Nachlese. Vielen, vielen Dank erstmal, Max. Und genau, wir sind ja sonst immer meistens am Montag am Laufe des Tages für euch da. Wir haben uns aber überlegt, dass wir mal ausprobieren, einen anderen Tag zu wählen, nämlich den Freitag. Das wird der neue Tag sein, wo die Ländersache erscheint, sodass ihr uns schön zum Feierabend hören könnt und übers Wochenende und nochmal auf die politische Woche mit uns zurückblicken könnt. Das wird schon diese Woche starten. Also diese Woche verwöhnen wir euch mit 2 Episoden. Und ansonsten gilt das, was immer gilt, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schließt ein RP Plus Abo ab. Das Angebot findet ihr unter rp-online.de/abo-ländersache. Und wenn ihr uns was sagen wollt, dann schreibt uns eine Mail an ländersache@rheinische-post.de oder ihr findet uns auf Twitter. Und Max, du darfst nochmal dein Twitter-Handle sagen.
Oh, das ist so gut. Ich weiß es gar nicht mehr. Max_Plück mit UE und CK.
Genau. Mein Name ist @HelenePawlitzki auf Twitter. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de